Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Aktuell mehren sich die Nachrichten und Überschriften im Netz bezüglich der weiter zunehmenden weltweiten Verschuldung. Das Europaparlament hat aufgrund der ausufernden Schuldenstände neue Richtlinien auf den Weg gebracht, mit welchen stark verschuldete Staaten gezwungen werden, ihre Schuldenquote, also die Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, zurückzufahren. In dieser Folge betrachten wir, wie die aktuelle Lage eigentlich aussieht, welche Vorgaben die einzelnen Staaten der Europäischen Union eigentlich aufgrund des Maastricht-Vertrags einhalten müssten, und wir unterziehen die neuen Vorgaben einem Realitätscheck. In Folge 165 und Folge 166 des Sound Money Bitcoin Podcasts haben wir bereits im Detail betrachtet, aus welchen Bereichen der Bund Einnahmen verzeichnet. Hier haben wir auch die einzelnen Steuern ins Verhältnis gesetzt und gleichzeitig haben wir natürlich auch betrachtet, für was genau der deutsche Staat, also Bund, aber auch die Länder Geld ausgeben. Hier war mir in der Vorbereitung zu den beiden Folgen vor allem die Webseite bundeshaushalt.de eine gute Hilfe. Hier findet auch ihr Infos eben zum Bundeshaushalt auch sehr schön grafisch aufbereitet. Zunächst betrachten wir heute den eben angesprochenen Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, ehe wir danach den Blick so ein bisschen Richtung Europa werfen. Das Problem dieser ausufernden Schulden ist aber bekanntlich kein europäisches. Japan ist bereits bei 250% Verschuldung in Relation zum eigenen Bruttoinlandsprodukt und auch die USA liegen hier bereits bei 125%. Der Fokus der heutigen Folge soll aber eben auf Europa liegen. Mit der Hardware-Wallet Bitbox 02 kannst auch du deine Bitcoin in eigenverantwortlichem Self-Custody verwahren. Als Hörer des Sound Money Bitcoin Podcast erhältst du über den Link in den Shownotes 5% Rabatt und unterstützt damit natürlich auch meine Arbeit bzw. diesen Podcast. Vielen Dank und viel Spaß mit der Bitbox 02. Damit zurück zur heutigen Folge. Im deutschen Bundeshaushalt, Haushaltsjahr 2023, inklusive eines bereits getätigten Nachtragshaushalts, da kommen wir auf einen Gesamthaushalt von 461 Milliarden Euro. Über ein Drittel davon gibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus. Hier wiederum schlägt vor allem die Rentenversicherung inklusive Grundsicherung und die Erwerbsminderungsrente zu Buche. Ein Viertel und damit immer noch 44 Milliarden Euro gehen für Leistungen wie Bürgergeld oder weitere Unterstützungen drauf. Nach dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales kommt das Verteidigungsministerium mit knapp 11% der Ausgaben und auf Rang 3 liegt bereits mit 8,79% die Bundesschuld. Beinahe 40 Milliarden Euro gab Deutschland in 2023 für laufende Kredite aus, also für die Begleichung von Kreditzinsen. Das ist eine extreme Zunahme, die wir hier sehen in den letzten Jahren. Um und nach der Finanzkrise kamen wir ebenfalls auf über 30 Milliarden Euro Zinslast pro Jahr. Hier sind aufgrund der Krise anschließend die Zinsen dann aber gefallen und dies hat natürlich dazu geführt, dass man ordentlich Druck hier ablassen konnte. In den letzten Jahren ist die Entwicklung aber wieder dramatisch angestiegen. Wir kommen von 12 Milliarden Euro Zinslast in 2019, 6 Milliarden Euro in 2020 und sind in 2021 bei nicht mal 4 Milliarden Euro für Zinsausgaben gelegen. Von dort an stiegen wir aber sprunghaft auf 15 Milliarden im Folgejahr, also 2022, und auf 37 Milliarden in 2023. Das waren jetzt relativ viele Zahlen in kurzer Zeit, daher gehen wir auf die wichtigsten Punkte jetzt nochmal genauer ein. 2021 zahlte Deutschland weniger als 4 Milliarden Euro für die eigenen Schulden. Warum? Das hat sicher unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund dürfte aber unser Freund und Helfer sein, die EZB. Durch das Quantitative Easing, also das Ausweiten der EZB-Bilanz in Form von Anleihekäufen, hat die EZB eine künstliche Nachfrage nach Staatsanleihen erzeugt und damit die Zinsen massiv nach unten gedrückt. Von Mitte 2019 bis 2022 erhielten Käufer einer deutschen 10-jährigen Staatsanleihe eine negative Rendite. Deutschland hat sich in dieser Zeit also neu verschulden können oder hat alte Schulden einfach verlängert und musste am Ende der Laufzeit dieser Anleihen weniger zurückzahlen, als man sich geliehen hat. beziehungsweise wird es in Zukunft tun, weil einige dieser Anleihen natürlich dann noch ein paar Jahre laufen. Im Best Case hätte Deutschland sich zu diesem Zeitpunkt also möglichst langfristig verschuldet, um die negativen Zinsen möglichst lange zu sichern. Denn durch den Anstieg der Leitzinsen liegen wir heute etwa 3% höher und Deutschland muss tatsächlich Zinsen für die eigenen Schulden bezahlen. Völlig verrückt. Jetzt lass die alten Anleihen mal nach und nach auslaufen. Die werden dann eben nicht mehr zu minus 0,5% verlängert, sondern zu 2,5%. Das wird unsere Zinslast weiter massiv nach oben treiben, unabhängig davon, ob wir weitere Schulden machen oder nicht. Der Preis für Geld ist schlichtweg teurer geworden. Das zeigt auch ganz klar, dass wir wieder fallende Zinsen sehen müssen in Zukunft. Ich hätte vor 2 Jahren ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die EZB die Zinsen so hoch fährt und sie auch entsprechend lange auf diesem Niveau dann verharren. Die Auswirkungen sehen wir aber zum Beispiel an den angesprochenen Zinsen auf staatlicher Ebene. Mit jedem Kredit, den ein Staat heute verlängern muss, wächst das Problem und eine Tilgung dieser Schulden wird dadurch auch erstmal unwahrscheinlicher. Wir holen aktuell alle einmal tief Luft, beziehungsweise wir halten mittlerweile die Luft schon an, muss man sagen, um dann den Druck langsam mit den Zinssenkungen wieder aus dem System abzulassen. Vermeintlicher Start dieses Druckablassens, also der Zinssenkung, könnte im Euroraum im Juni anstehen. Auf DeStatis, das ist die Webseite des Statistischen Bundesamts, da werden nicht nur die Schulden des Bundes aufgezeigt, sondern auch die der Länder und Kommunen. Und diese Zahlen sind in Summe fast noch spannender, wie ich finde. Die aktuellsten Zahlen hier sind vom 30. September 2023, was wahrscheinlich daran liegt, dass Bund und Länder da erst nach und nach die Haushalte von 2023 abschließen müssen. Wie angesprochen, zahlen wir aktuell ca. 40 Milliarden Euro für unsere Schulden. In Summe haben wir aber 1.700 Milliarden Euro Schulden, zumindest auf Bundesebene. Die Länder haben dann on top auch nochmal 600 Milliarden Euro Schulden, macht eine Summe, das sind die sogenannten öffentlichen Schulden dann, in Höhe von knapp 2.500 Milliarden Euro. Und diese hohen Zahlen, die müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer machen, deshalb teilen wir sie mal durch die Einwohner in Deutschland. Je Kopf liegen wir in Deutschland, wenn wir mal zunächst nur die Schulden des Bundes mit reinnehmen, bei gut 20.000 Euro pro Kopf. Mit den Ländern und Kommunen kommen wir in Summe auf 29.000 Euro. Das heißt, jeder Deutsche, egal ob erwerbstätig, Rentner oder auch ein Kleinkind, hat durch die Politik und Gemeindeverwaltungen eine Schuldenlast von umgerechnet fast 30.000 Euro. Die Staatsverschuldung Deutschlands ist in der Finanzkrise 2008-2009 natürlich relativ stark angestiegen. Danach kam die Eurokrise und im Anschluss an diese wurde die Verschuldung dann auch wieder ein bisschen zurückgefahren. Die alten Stände, die wir vor der Finanzkrise hatten, die haben wir aber natürlich nicht mehr erreicht. Geld in Krisen ausgeben, okay, aber leider sind die guten Phasen, also die Erholungsphasen, die Zeit zwischen den Krisen, die ist einfach viel zu kurz. Und so stieg die Verschuldung natürlich im Rahmen der Corona-Krise weiter an. Wie weit die Schulden schon ausgeufert sind, das verdeutlicht ein Beispiel. Angenommen, ab sofort gibt es keine neuen Schulden mehr durch die öffentliche Hand in Deutschland und wir tilgen jeden Monat 1 Milliarde Euro an Schulden. Wie lange würde es dauern, bis der Bund schuldenfrei wäre? 1 Milliarde Euro Tilgung jeden Monat? Das würde bedeuten, wir brauchen bis ins Jahr 2232. Wenn wir die Schulden ins Verhältnis mit dem Bruttoinlandsprodukt setzen, dann landen wir bei einer Schuldenquote von knapp 64%. Tatsächlich waren wir hier 2021 noch höher, und zwar bei 69%, konnten also das Verhältnis ein wenig verbessern, doch die Zahl auf der Schuldenuhr in Berlin, die wächst weiter, wenn auch derzeit nicht so ausufernd, wie wir es schon in der Vergangenheit gesehen haben. Das Problem sind derzeit eher die verhältnismäßig hohen Zinssätze. Aber bei über 60% Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, da klingelt es beim einen oder anderen gegebenenfalls. Da gab es doch mal diesen Maastricht-Vertrag. Am 1.11.1993 trat der Vertrag von Maastricht in Kraft. Dieser gilt als der Grundstein für die Gründung der Europäischen Union, wie wir sie in der heutigen Form kennen. Anfang 1992 unterzeichnete Finanzminister Weigel und Außenminister Genscher das Dokument, in welchem der Stabilitäts- und Wachstumspakt nur ein Teil davon ist. Dieser regelt nämlich die Kriterien zur soliden Haushaltsführung der Euro oder der EU-Staaten besser gesagt. Neben der Festlegung der gemeinsamen Währungsunion waren hier also auch Schwellen für Schuldenstände, Defizite und weitere Kriterien zu Inflation, Wechselkursen und Zinssätzen enthalten. Lasst uns die Kriterien mal in einem kurzen Faktencheck unterziehen, ob sich hier auch alle brav an die entsprechenden Vorgaben halten. Erstens das Defizitkriterium. Das Haushaltsdefizit eines Mitgliedstaats darf nicht mehr als 3% seines Bruttoinlandsprodukts betragen. In 2023 hatten 11 EU-Mitgliedstaaten ein Defizit von über 3%. In Italien, da führt man das Feld an, lagen wir bei 7,4% und damit verfehlte man die Vorgaben um mehr als das Doppelte. Aber natürlich beteuert man, dass die Anleihekäufe der EZB, die ja vor allem italienische Staatsanleihen zuletzt gekauft hat, dass die da keinen Einfluss drauf haben, auch wenn Italien sich dadurch natürlich viel, viel günstiger verschulden kann. Und das tun sie natürlich jetzt auch. Also hier werden einfach komplett falsche Anreize geschaffen. Punkt 2 ist das Inflationskriterium. Die Inflationsrate eines Mitgliedstaats darf nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über der Inflationsrate der drei EU-Mitgliedstaaten mit der niedrigsten Inflationsrate liegen. Wir haben aktuell mit Litauen, Lettland und Dänemark drei Nationen, die im Bereich der Inflation keine Probleme haben. Die liegen bei 1% bzw. drunter, zumindest im März 2024. Dagegen haben wir in der EU aber Kroatien, Estland und Österreich, also drei Nationen, die eine 4 vor dem Komma auch aktuell noch haben. Die Inflation, die kann ich natürlich nicht so leicht kontrollieren wie die Verschuldung. Daher sind hier Ausreißer ein Stück weit sicherlich auch erlaubt. Aber wir wissen alle, dass wir zum Beispiel während Corona sehr massive Abweichungen bei den nationalen Inflationsraten innerhalb der EU gesehen haben. Also auch hier wird sich eher weniger dran gehalten. Der dritte Punkt wäre der Wechselkurs. Den lassen wir jetzt aber mal außen vor, weil die meisten EU-Staaten sind mittlerweile dem Euro beigetreten. Das heißt, hier haben wir keinen Wechselkurs. Spannender ist wiederum Punkt 4, haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet, das Thema mit den Zinsen. Die langfristigen Zinssätze eines Mitgliedstaats dürfen nicht um mehr als 2 Prozentpunkte über denen, auch wieder der drei EU-Mitgliedstaaten mit den niedrigsten Zinssätzen liegen. Hierbei werden in der Regel die langfristigen Staatsanleihen als Zinssatz verglichen. Dieses Kriterium, wie auch das Inflationskriterium, haben den Hintergrund, dass man auf der europäischen Ebene natürlich weiß, wenn die einzelnen Staaten wirtschaftlich und finanziell völlig unterschiedlich sind, dann ist es nur schwer möglich, hier eine einheitliche politische wie auch geldpolitische Richtung zu fahren. Deshalb wird die EZB auch in Zukunft immer wieder, wenn die Renditen zwischen der deutschen und der italienischen Staatsanleihe auseinanderdriftend, entsprechend einschreiten. Dann werden noch mehr deutsche Staatsanleihen abgestoßen, um den Zins zu erhöhen, und man kauft auf der Gegenseite wieder munter italienische Papiere, um durch diese künstliche Nachfrage den Zins an der Stelle zu senken. Das wiederum führt dazu, dass Italien sich günstiger als eigentlich auf einem freien Markt möglich verschulden kann. Bei einer Verschuldung von 137% der eigenen Wirtschaftsleistung ist das natürlich, wie gerade schon angesprochen, der völlig falsche Anreiz, und deshalb wundert es einen natürlich auch nicht, warum sich Italien aktuell neu verschuldet. Der letzte Punkt wäre eben die gerade angesprochene Schuldenquote. Diese darf laut Maastricht-Kriterien eben die 60% des eigenen Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen. Mit den Musterschülern Estland, Bulgarien und Luxemburg hatten wir zum Jahreswechsel drei Vertreter mit einer Quote von 25% oder weniger. Demgegenüber stehen gleich 13 Staaten, die die Marke von 60% reißen, und in Teilen tun sie das wirklich massiv. Griechenland 162%, Italien 137%, Frankreich 111%, Spanien 108% oder auch Belgien mit 105%. Die Tagesschau schrieb vor wenigen Tagen übrigens Folgendes. Ich zitiere: Die Schuldenquote Deutschlands lag bei 63,6%, also nahe an der Obergrenze von 60%. Zitat Ende. Diese Aussage ist für mich komplett falsch. Wir liegen nicht nahe der 60%, sondern wir sind darüber. Das ist keine weiche Schwelle wie das Inflationsziel der EZB, wo man mal drunter, mal drüber liegen darf. Es ist eine harte Grenze, und somit haben wir das Kriterium nicht erfüllt für 2023, auch wenn in den Medien oft das ein bisschen aufgeweicht oder schlichtweg anders vermittelt wird. Das zeigt, wie weich die Kriterien sind und dass wir uns bereits an diese Nicht-Einhaltung irgendwie gewöhnt haben. Sicherlich ist es wenig überraschend für die meisten Zuhörer, dass viele der Kriterien heutzutage nicht eingehalten werden. In Teilen sind mehrere Nationen aber auch bereits so unfassbar weit vom Einhalten dieser Kriterien entfernt, dass man auch nicht mehr von irgendwelchen kurzfristigen Ausreisern sprechen kann. Dies zeigt, dass die Politik in Brüssel den einzelnen Nationen nur bedingt Vorgaben machen kann. Ja, die EU wird eigentlich immer mächtiger, aber wenn es einem Mitgliedsland nicht passt, dann hält sich's eben nicht dran. Prinzipiell würde ich dies begrüßen, weil diese Tatsache die zentrale Steuerung in Europa eingrenzt. Doch in einem einheitlichen Währungsraum leiden dann natürlich vor allem die Nationen, die sich weniger verschulden, unter der munteren Schuldenpolitik anderer. Aber jetzt ist der Maastricht-Vertrag endlich wieder auf der Agenda. Jetzt wird den Schuldensündern richtig Einhalt geboten. Das Europaparlament greift jetzt nämlich durch und gab zuletzt grünes Licht für neue EU-Schuldenregeln. Zum einen bietet man den verschuldeten Ländern, also allen Ländern, mehr Spielraum, zwingt sie aber gleichzeitig auch Schulden abzubauen. Künftig müssen hochverschuldete Staaten in der Europäischen Union mit einer Schuldenquote von über 90% die Quote jährlich um 1% senken. Nochmal, Italien hat die Quote 2023 um 7% erhöht. Alle, die zwischen 60% und 90% liegen, müssen jährlich auch um 0,5% entschulden. Damit am Ende aber niemand böse ist, gibt es natürlich schon ein paar Ausnahmen, und zwar, dass Mitgliedstaaten, die glaubhafte Reform- und Investitionspläne vorlegen oder ihre Widerstandsfähigkeit und Wachstumspotenziale aufzeigen, die werden etwas weniger streng agieren müssen. Die neuen Spielregeln für die Haushalte innerhalb der Europäischen Union ernten natürlich auch Kritik, unter anderem von den Grünen, und damit können wir eigentlich auch perfekt schon ins heutige Fazit überleiten. Wir haben seit Anfang der 90er Jahre klare Regeln, was die Neuverschuldung und Verschuldungsquoten angeht. Wir haben Spielregeln für die Inflation und für die Zinssätze. Verschuldungsregeln zu haben, leuchtet in einer Gemeinschaft wie der EU ein, damit wir in etwa einheitlich agieren und haushalten. Die Inflation und Zinsvorgaben benötigen wir ebenfalls, vor allem innerhalb des Euroraums, da eine Währungsunion nicht funktionieren kann, wenn die Inflationsraten dauerhaft zum Beispiel um 5% abweichen innerhalb der beteiligten Länder. Generell sehe ich das Konstrukt Euro ja ohnehin mehr als kritisch. Ohne diese Regeln würde es aber um den Euro wahrscheinlich noch viel schlimmer stehen heute. Das Problem bei den Regeln, die von Politikern getroffen werden, ist aber leider, dass diese Regeln heutzutage eher als weiche Ziele verstanden werden. Das sind Richtwerte, an die man sich halten sollte, und ist man einmal drüber, dann wird in Brüssel der Finger erhoben und man wird getadelt, aber anschließend läuft alles weiter wieder vor. Ich will keiner Nation unterstellen, dass man nicht gewillt ist, diese Ziele auch einzuhalten, aber gerade die jüngere Vergangenheit hat uns doch gezeigt, wenn eine Krise kommt, dann ist jede Nation sich selbst am nächsten, was sie auch nachvollziehen kann. Gerade während der Covid-Pandemie ist die Inflation völlig eskaliert. Die Neuverschuldung von 3% wird von einer zweistelligen Anzahl an EU-Staaten heute noch gerissen. Was ist also am Ende die Tinte auf diesem Papier der Verträge eigentlich wert? Und wir wissen alle, die nächste Krise kommt. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie heftig oder was der Auslöser sein wird. Klar ist aber, die nächste Krise kommt. Und sie wird teuer werden. Und wenn die Politik weiter gegen den Klimawandel ankämpfen wird, dann wird die Klimakrise die wahrscheinlich teuerste Krise, die wir bislang erlebt haben. Entsprechend wird die Mahnung der Grünen, dass die Einschränkung der Investitionsmöglichkeit für überschuldete Länder schnell umgedreht in, ja gut, wenn ihr natürlich was fürs Klima tut und deshalb in grüne Energie investiert, ja dann dürft ihr euch natürlich trotzdem weiter stärker verschulden. Genau das wird wahrscheinlich in Zukunft passieren. Ein weiteres passendes Beispiel, das wir gerade haben, ist natürlich die Geschichte Verteidigung in Bezug auf Russland, dass man sagen könnte, okay, wir geben das Geld aber hauptsächlich gerade für Verteidigung aus. Und da sagt man, ja gut, wenn ihr es für Verteidigung ausgebt, dann dürft ihr euch auch weiter verschulden. Also diese Grenzen werden sicherlich sehr, sehr weich behandelt werden in Zukunft. Zusammenfassend finde ich prinzipiell ja wirklich gut, dass man versucht, die Schulden wieder ein bisschen einzufangen und zu reduzieren. Die Mittel, die den Politikern auf europäischer Ebene aber zur Verfügung stehen, die dürften meiner Meinung nach begrenzt sein. Denn Keiner in der EU will Griechenland oder Italien wirklich bestrafen, denn egal was die Strafe wäre, diese würde dem entsprechenden Land weiter schaden, womit die Verschuldung am Ende tendenziell natürlich noch größer wird. Will die EZB als Strafe aufhören, italienische Staatsanleihen zu kaufen, dann bringt sie den Euro damit ja weiter ins Wanken. Wahrscheinlich werden jetzt viele Hände geschüttelt und alle beteuern, sich an die neuen Regularien zu halten, und spätestens in ein paar Monaten sind die gesprochenen Worte wahrscheinlich schon wieder vergessen. Zum Schluss nochmals der Reminder aus dem Intro: Wenn du genauer verstehen willst, woher der deutsche Staat eigentlich seine Gelder nimmt, vor allem natürlich aus Steuereinnahmen, aber auch für was der deutsche Staat eigentlich Geld ausgibt, dann hör dir gerne die Folge 165 und die Folge 166 nochmals an. Beide verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Damit vielen Dank fürs heutige Zuhören und bis zum nächsten Mal.